Gut, dann willkommen zum dritten Podcast mittlerweile in unserer Reihe. Das Setting ist das gleiche. Ich sag mal, zwei alte Männer sitzen auf dem Sofa. Ich habe letztes Mal überlegt, an was mich das erinnert. Das ist ein bisschen wie in der Muppet Show, wo diese zwei alten Männer in dem Balkon sitzen und sozusagen auf die Weltbühne schauen und die Ereignisse, die dort passieren, ja, besprechen, vielleicht sich auch drüber lustig machen, bespötteln.
Stackman so. Und wie heißen die zwei?
Ja.
Fällt mir gerade nicht ein.
Und so ähnlich komme ich mir hier auch manchmal ein bisschen vor, oder wir beide, dass wir in so einem Balkon sind und auf eine Bühne schauen. Ich mache das aber auch bewusst. Ich habe wieder ein Buch dabei, oder ich habe diesmal ein Buch dabei. Letztes Mal war es ein T-Shirt, und zwar von Bruno Latour, einem Soziologen, das Terrestrische Manifest. Und das ist eine gute Überleitung, glaube ich, zu dem, was du eigentlich vorhast. Also Manifeste schreiben ältere Männer, wenn's eng wird, ja, oder auch Künstlergruppierungen oder Künstlerstatements. Du schreibst auch regelmäßig Statements, um sowohl deine Arbeit zu reflektieren, vielleicht auch, um dir bestimmte Dinge dann im Nachhinein bewusst zu machen, aber auch natürlich mit so einem Charakter, den vielleicht auch ein Manifest hat. Also man wendet sich an eine größere Zuhörerschaft mit einem Text, der kurz thesenartig zusammengefasst ist, um eben aufrütteln soll. Und ich glaube, so ähnlich funktioniert auch der Text, mit dem wir jetzt gerne anfangen wollen, den du vor einiger Zeit geschrieben hast.
Genau, den habe ich 2021 inmitten des Stillstands der Pandemie geschrieben. Und es war einfach so eine Reflexion. Da sind ja Bilder generiert worden, dass zum Beispiel in Venedig durch den Stillstand plötzlich Delfine durch die Kanäle geschwommen sind. Und man hatte das Gefühl, die Welt erholt sich etwas von der Krankheit Mensch. Und das ist eine Auseinandersetzung auch mit meiner Generation um dem Thema Maßlosigkeit so ein Stück weit. Und ja, ich habe den Text überschrieben mit Talking About My Generation, dieses Zitat aus dem The Who-Song. Und als Subunterschrift, wir fahren auf einen Eisberg zu. Und meine Gedanken damals waren,
Talking About My Generation. Keine Generation vor uns in Westeuropa und den sogenannten Industrieländern hat je in so viel Wohlstand und so viel Freiheit gelebt. Ich spreche von den sogenannten Babyboomern. Nicht zuletzt, weil wir in den Industrieländern unsere Freiheit und unseren Wohlstand in vollen Zügen genossen haben, ist unser Planet heute kurz vor dem Kollaps. Dabei haben wir das Bibelzitat »Macht euch die Erde untertan« wohl allzu wörtlich genommen. Es scheint, als hätten wir unser Recht auf Freiheit missbraucht und mit unserer Maßlosigkeit unserem Planeten schweren Schaden zugefügt. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, dass wir Verantwortung übernehmen. Fangen wir endlich an, uns wie Erwachsene zu benehmen und nicht wie egoistische, schlecht erzogene Kinder. Apropos Kinder. Die Gretas, Fannys und Ollies zeigen uns den Weg. Hören wir ihnen also zu, denn es ist ihre Zukunft, die wir mit unserem Nichthandeln sonst verspielen.
Okay, danke für das Statement. Man könnte auch sagen, Papier ist geduldig. Ja, das ist so ein bisschen, aber mir ist so ein Cartoon eingefallen bei deinem Anfangsstatement. Es gibt da so ein Cartoon, wo ein Planet den anderen fragt, hast du auch Menschen? Ja, und das ist so ein bisschen das Problem, das vermeintliche Problem, um das es geht. Ich habe Latour aber deshalb mitgebracht, weil er ein Soziologe ist, der 2018, das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre. Mhm. Wir sprechen immer mit so einer gewissen Dringlichkeit. Manifeste, Statements sprechen immer mit einer gewissen Dringlichkeit, und dann vergeht die Zeit und
uns passiert
es
nichts.
Tut sich fast nichts.
Nicht viel. Ja.
Das sagt vielleicht auch was über die Wirkmächtigkeit von Statements oder von Abkommen aus, wie Marx hätte wahrscheinlich gesagt, die Veränderungen müssen auf der Ebene der Produktion stattfinden und nicht im Bewusstsein. Das ist ja das berühmte, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Aber was Latour macht, ist eigentlich sehr gut. Er wählt, darum habe ich vorher den Eingang gewählt mit dem Balkon aus der Muppet Show, er wählt die Theaterbühne als Beispiel, um zu zeigen, was eigentlich die letzten 12.000 Jahre passiert ist. Er sagt, im Holozän muss man sich das vorstellen, das sind die letzten 1.700 Jahre, konnten die Menschen machen, was sie wollten auf der Erde oder auf dem Planeten. Der Planet war sozusagen der Hintergrund. Er war wie eine Bühne, er war wie eine Kulisse, er war wie Requisiten, und die Handlung bestimmte der Mensch. Und jetzt in dem Zeitalter, was wir gerade eben angesprochen haben, wenn wir sagen, der Planet hat Menschen, das sogenannte Anthropozän, Anthropozän ist eben der Zeitraum ab dem Zweiten Weltkrieg, wo man sagen muss, dass dieses Bild der Bühne nicht mehr funktioniert. Das heißt also, die Requisiten, das Theater, die Theaterbühne wird lebendig und reagiert letztendlich auf diese menschliche Handlung in Form von Hitze, von Dürre, von Starkregen und ähnlichen Dingen. Deshalb verfasst Latour dieses Manifest, was er das terrestrische Manifest nennt, und er stellt eine politische Forderung, und die steht sozusagen über all diesen Forderungen, die auch du jetzt aufstellst. Er sagt, wir müssen die Erde, wir müssen das Terrestrische, weil es nicht die Erde ist, wir müssen die Erde als einen politischen Akteur oder als Akteurin in Zukunft mitdenken, sonst sind wir verloren. Also das ist tatsächlich so apokalyptisch auch bei Latour angelegt. Ja, also die Erde tritt auf als Akteurin. Gaia wäre auch so ein anderer Begriff für den Begriff der Erde. Aber ich komme jetzt nochmal auf die Planeten zurück und dann gebe ich dir auch wieder das Wort. Das ist ein Trugschluss mit dem Anthropozän, dass man sagt, es gibt zu viele Menschen. 8-9 Milliarden sind gerade so die Schätzung. Natürlich gibt es sehr viele Menschen auf dem Planet Erde, aber es ist nach wie vor eine bestimmte Form des Wirtschaftens, die diesen großen Schaden anrichtet, oder eine Wirtschaftsform, die man einfach Kapitalismus nennen kann. Ja, wir leben nicht in einem Anthropozän, wir leben in einem Kapitaluzän, hat das Slavoj Žižek gemacht. Ich glaube, darüber müssen wir heute reden, darüber müssen wir auch im Kontext deiner Arbeiten sprechen, wie dieses Kapitaluzän Auswirkungen hat letztendlich auch auf die Kunst, muss man auch sagen. Kunst ist in dieses Kapitaluzän sehr, sehr gut eingebunden.
Naja, ich erinnere mich, um nochmal auf die Pandemie zurückzukommen, China war ja nicht immer ein kapitalistischer Staat, ist heute vielleicht auch eine Mischform. Und zum einen 1999 etwa, ich weiß nicht, ob es genau da war, kam eine Meldung, dass VW ihr erstes Automobilwerk in China eröffnet. Und da schwante mir schon der Gedanke, okay, wenn wir jetzt in China die gleichen Autos produzieren, die wir hier produzieren, wo die Chinesen doch alle immer nur Fahrrad gefahren sind. In den 70er und 80er Jahren war das so, dass man immer nur Bilder gesehen hat von Chinesen mit dem Fahrrad. Dann kann das unser Planet bei einer Bevölkerung von etwa 1 Milliarde Chinesen, die plötzlich automobilisiert werden, irgendwann nicht mehr aushalten. Und so ungefähr ist es gekommen. Der Marxismus oder Maoismus in China ist ersetzt worden durch eine Mischform aus Kapitalismus und dem, was die vorher hatten. Und hat dramatische Auswirkungen, aber nicht nur das.
Und zwar eine Form oder eine Kombination von Autokratie und Kapitalismus, die viel besser funktioniert als von liberaler Demokratie und Kapitalismus, die man immer wie so eine Art Ehepaar angesehen hat, als würde das irgendwie zusammengehören. Ja. Die Wirklichkeit zeigt uns, dass es irgendwie andersrum ist, dass praktisch die liberale Demokratie eigentlich als Regierungsform die Verliererin in dieser Beziehung ist. Das ist natürlich, wann fangen eigentlich die Probleme an? Man müsste mal wieder zurückgehen. Natürlich kann man sagen, seit 40 Jahren gibt es diese warnenden Stimmen oder auch schon länger, dass genau das eintreten wird, was heute eintritt. Was wir natürlich erkennen, ist, dass viele andere Krisen, die sogenannte Migrationskrise, die sogenannte Flüchtlingskrise, die Demokratiekrise und alle auf so eine Art Metakrise zurückgehen, die keine Krise ist. Mhm. Die Klimakrise ist keine Krise. Es wird kein Zurück mehr geben, sondern wir erleben eine Erderwärmung, wir erleben einen Klimawandel, der irreversibel ist. Ja, das heißt, die Frage ist eher, kann man diese Erwärmung begrenzen? Das war ja der Versuch auf dem Pariser Klimaschutzabkommen von 1,5 Grad oder unter 2 Grad, da werden irgendwelche Zahlen immer genannt. Ich habe vorher gesagt, Papier ist geduldig. Genau das ist eben, was nicht funktioniert hat. Also spätestens mit Donald Trump, und das war auch der Anlass für Latour, dieses Manifest zu schreiben, tritt dann sowas auf wie die Leugnung des Klimawandels. Mhm. Ja, die Leugnung des Klimawandels. Und das ist, glaube ich, unser heutiges Thema, auch von einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse, Gruppierung. Ich will die jetzt gar nicht die Eliten nennen, das ist eine schwierige Zuschreibung, aber von sozusagen den 1%, die einen Großteil des Vermögens auf der Welt besitzen. Und die bereiten sich auf den Notfall vor. Das muss man ganz deutlich sagen. Also die beherzigen das, was Heiner Müller mal gesagt hat in der Textsammlung oder was er als Titel für eine Textsammlung genommen hat. Für alle reicht es nicht. Für alle reicht es nicht. Deshalb versuchen wir natürlich sozusagen in einem in einem Art Rückzug, das zu sichern, was eben an Wohlstand in dieser Insel, in dieser Feste Europa vorhanden ist, merken aber auch, dass wir das nicht schaffen, weil diese Grenzen natürlich fluide geworden sind, weil sie sich nicht halten lassen, weil die Wirtschaftsgrenzen sowieso seit der Globalisierung und Deregulierung ja gar nicht mehr funktionieren. Eins ist klar, der Planet wird die Globalisierung nicht schaffen. Also diesen Lebensstandard, den du vorher angesprochen hast, der Boomer-Generation, zu der wir gehören, das ist nicht ausdehnbar, das ist nicht globalisierbar. Dann bräuchte man eben diese berühmten mehreren Erden. Planeten. Wir wissen jetzt schon, dass der Erdüberlastungstag immer schon im Juni, Juli oder noch früher erreicht ist. Die Frage ist, da kann man wieder auf Lenin zurückkommen, was tun? Ja, was tun in so einer Situation? Vor allen Dingen, was kannst du als Künstler ausrichten? Was kann vielleicht auch eine Institution wie die Kunst überhaupt tun? Du versuchst das in deinen Werken. Es gab, bevor die High Noon Serie begann, gab es bei dir Berge, Wiesen, Wälder. Und Wälder,
ja,
wo ich zum ersten Mal Bilder von abschmelzenden Gletschern in der Kunst gesehen habe bei dir in deinen Arbeiten, wo ich auch überhaupt auf deine Arbeiten erst aufmerksam wurde. Es war so eine Art, ich will es mal sagen, pseudoromantischer Zugriff auf die Natur. Du bist durch die Natur gefahren mit deiner Kamera, hast so leicht verwischte Bilder gemacht, aber es waren eben auch schon diese Bilder von schmelzenden Gletschern dabei.
Na gut, es gibt ja noch, also der Ursprung für diese Arbeit Berge, Wiesen und Wälder war ja in der Flüchtlingskrise ein Stück weit zu suchen. Ich hatte schon immer eine Affinität, eine Verbindung zu Bergwelten. Aber letzten Endes war das verbunden mit dem Aufkommen auch der identitären Bewegung und in der Flüchtlingskrise dieser Aussage, die man so vereinfacht sagen kann, das ist unsere Heimat, ihr gehört hier nicht hin. Und da war meine Überlegung, mal zu untersuchen, für mich selber persönlich erstmal, was bedeutet für mich Heimat. Wie gesagt, ich habe eine Affinität zu Bergen. Berge gibt mir was, nennen das Heimliches ein Stück weit. Und so bin ich losgezogen und habe Bergwelten und Ähnliches fotografiert, Landschaften, zu denen ich eine Verbindung habe. Genau, das war so der Anfang. Und bevor ich das 2018 begonnen habe, war ich aber schon mal zweimal auf Island, weil Island hat schon da so eine besondere Bedeutung bei diesen Bergbildern, weil ich bin 2008 mit einem befreundeten Journalist nach Island gereist. Island war ja damals der Seismograf für die Finanzkrise. Dort ging's los, dort mussten die Banken als erste verstaatlicht werden, gerettet werden. Und ich durfte damals, das hat ein Sponsor ermöglicht, 3 Stunden mit dem Helikopter über Island fliegen und eben Landschaftsaufnahmen machen. Und da habe ich zum ersten Mal einfach so eine tiefe Verbindung zu diesem teilweise absurden Landschaften erhalten. Und 2011 bin ich dann zum ersten Mal über einen Gletscher geflogen und habe da schon erfahren, was sich jetzt 2022 nochmal bestätigt hat, dass der Vatnajökull ist der größte europäische Gletscher und gleichzeitig der am schnellsten schmelzende Gletscher. Und das war schon erschreckend zu sehen, wie sehr das sichtbar ist und wie sehr der tatsächlich zurückgeht.
Ja, Island ist vielleicht auch sonst ein gutes Beispiel, weil es natürlich auch diese schweren Vulkanausbrüche hatte.
Ja.
In den letzten 10 Jahren, ich glaube 2014 war ein großer Ausbruch, wo der Himmel verdunkelt wurde von der Asche, die ausgestoßen wurde.
Genau, wo es ein Flugverbot gab.
Das war der nicht mehr da. Ich meine, das ist natürlich eine andere Art von Naturgewalt und auch eine andere Dimension, über die man da reden muss. Es ist auch eine gewisse menschliche Hybris, dass man meint, man könnte sowas wie den Planeten wie so eine Art Naturschutzgebiet behandeln. Ja, also die Natur ist natürlich viel gewaltiger. Also ein Beispiel, was mir eingefallen ist, war, als 1815 der Tambora ausgebrochen ist. Tambora war ein riesiger Vulkan auf Java, bis dahin die größte Eruption, die es überhaupt gegeben hat. Und da wurde so viel Asche ausgestoßen, dass in Europa das Jahr ohne Sommer 1816 ausgebrochen ist. Es war praktisch ein Ein Sommer, wo die Sonne nie geschienen hat, wo es immer geregnet hat. Es kam zu Missernten, es kam zu apokalyptischen
Zuständen. War das eine Zuständen. Napoleonische Zeit? Ich habe es gerade nicht im Kopf,
natürlich.
Weil das hat mir zumindest der August so gesagt, dass das ein isländischen Vulkan war, der dafür verantwortlich war. Aber okay.
Nee, es war auf jeden Fall in Indonesien. Okay. Es hat natürlich schon was mit Napoleon zu tun gehabt, weil man meint, dass die Entscheidungsschlacht in Waterloo natürlich auch deshalb so ins Wasser gefallen ist, weil es eben so matschig war und weil es so geregnet hat. Aber das ist so eine Dimension, über die reden wir natürlich nicht. Wir sind natürlich immer mit so einer gewissen Art der Endlichkeit konfrontiert dieser Erde. Aber was natürlich sehr zynisch ist in der aktuellen Politik, ist, dass man so auf Zeit spielt. Ja, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, wenn es um die Diskussionen geht. Restlaufzeiten von Atomkraftwerken, schaltet man die wieder ein. Man fragt sich immer, was geht in diesen Leuten vor, die sowas fordern, bis man dann merkt, die rechnen damit, dass diese Erde vielleicht noch so oder das menschliches Leben auf der Erde vielleicht noch in 100, 200 Jahren möglich ist und dann ist einfach hier
Schicht
im Schacht, wie man das so nennt. Das ist natürlich eine sehr zynische Sichtweise der Dinge. Die Frage, die natürlich mit Blick auf deine Arbeiten jetzt so ein bisschen im Raum steht, was kann Kunst überhaupt bewirken in so einem Zusammenhang? Also warum macht man dann Kunst? Warum tut man nicht in einer Widerstandsbewegung aktiv werden? Warum schließt du dich nicht der letzten Generation an oder sonst irgendwelchen Umweltaktivistinnen? Also warum die Kunst als Medium, die ja vielleicht auch ein Teil der Krise ist? Ich komme gleich noch drauf, um das ein bisschen auszuführen.
Naja, das ist eine schwierige Frage, weil das ist eine Frage, mit der ich mich auch mit meinem Medium der Fotografie auseinandersetzen muss. Weil wenn man zurückblickt, was haben Bilder bewirkt? Wenn ich mir vorstelle, die Bilder, die es vom Vietnamkrieg gibt, die Bilder, wo in Saigon ein Fotograf fotografiert, wie jemand erschossen wird, die ganzen Bilder, die es von Kriegen gibt, ich glaube, durch die Flut der Bilder ist eine Abstumpfung passiert. Das ist mein Eindruck letzten Endes. Und das ist auch eigentlich mein größeres Thema, nämlich die Auseinandersetzung mit meinem Medium und der Auseinandersetzung der Veränderung unserer Sehgewohnheiten durch soziale Medien und eine gewisse Abstumpfung, die immer mehr fortschreitet. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich meinen Bildern sowas wie eine Soundscape dazu gebe und noch etwas dazu in Ausstellungen, wo man nicht nur Dinge hören kann, sondern auch noch spüren kann. Und da ist die Idee dahinter, den Menschen von einem Bild weg mit sich selber und der Interaktion mit der Arbeit zu konfrontieren. Und das ist einfach ein neuer Zugang, was Bilder vielleicht dann erreichen können. Ich glaube, die klassische Fotografie kann heute nicht mehr viel bewegen. Also diese Illusion habe ich überhaupt gar nicht. Und insofern ist es der Versuch, mit einem anderen Zugang, mit einer anderen Art, durch Medienhinzugabe mehr bewirken zu können.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich der Diagnose zustimme.
Ja.
Also man redet immer von der Bilderflut, das begann ja schon in den 90er Jahren.
Ja.
Und trotzdem muss man zugeben, wir haben letztes Mal über den Tisch von Putin gesprochen, wir haben über Belarus gesprochen, trotzdem gibt es sowas wie Bildikonen.
Ja. Ja.
Das eine Bild von 9/11 und nicht die 100 Aufnahmen, die entstanden sind, die doch für bestimmte Ereignisse stehen. Sowas könnte zum Beispiel so ein Bild von einem abschmelzenden Gletscher sein. Sowas kann auch vielleicht eine Arbeit von dir sein. Ich erinnere mich jetzt an diese tolle Arbeit, wo man gesehen hat, wie der Gletscher abschmilzt und gleichzeitig in Venedig das Wasser ansteigt, also wie der Meeresspiegel doch beginnt anzusteigen. Wobei ich nicht sagen würde, dass Bilder jetzt oder Kunstwerke jetzt unbedingt Bildikonen werden, wie jetzt eine politische Fotografie das kann.
Ja,
du bist ja auch kein politischer Künstler. Du machst vielleicht Kunst mit einem engagierten oder politischen Anspruch. Ja, du machst nicht Kunst
um der Kunst. Passiert ja einfach. Willen. Man kann ja dem nicht ausweichen letzten Endes. Und mein Antrieb war jetzt zunächst nicht, ein politischer Künstler zu werden, aber die Gegebenheiten, die gesellschaftlichen Gegebenheiten, das, was ich als Entwicklung wahrnehme, sind einfach so, dass es unweigerlich nötig ist.
Aber die Frage ist schon, wo ist es dann vielleicht auch eine Wiederaufnahme von romantischen Bildkonzepten, wo es einfach um eine Erhabenheit von Natur geht? Also man, das ist ja das berühmte Beispiel von Kant aus der Kritik der Urteilskraft. Man steht eben vor einem Bergmassiv und spürt auf der einen Seite die Größe der Natur, spürt aber auch natürlich, dass man selber derjenige ist, das ist ja das Konzept des Erhabenen, der diese Größe eigentlich erst hervorbringt. Die Natur ist ja ein romantisches Bildkonzept von Menschen gemacht, sagen wir es mal so.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, dass diese Kunst von dir, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt, schwerer zu fassen ist als die anderen Werkgruppen. Das ist etwas, was immer wieder auftaucht und dann vielleicht auch von anderen Arbeiten wieder, die einfach stärker und mehr in den Vordergrund kommen. Das sind die politischen Arbeiten. Mir ist übrigens aufgefallen, dass was ganz Ähnliches ja aktuell passiert. Wir haben es mit vielen Konflikten und Kriegen zu tun, die eben keine Verteilungskriege sind, nicht das, was immer prognostiziert wird. Ja, sondern einfach, dass Kriege, Menschen nach wie vor Kriege führen, vor diesem Hintergrund, wie ich es vorher beschrieben habe, vielleicht einer Bühne, die unveränderlich ist oder die unveränderbar ist. Ja. Also das ist auch sowas Erschreckendes.
Das Thema Religion auch wieder hoch. Also das Thema, was beim Altar so zentral war, kommt auch da wieder hoch. Ja. Also es hat was mit Macht zu tun. Es sind immer Männer, die gegeneinander kämpfen. Und es ist eine erschreckende Zeit. Vor allem jetzt, was aktuell in Israel passiert ist, hat eine Dimension, die ist einfach unvorstellbar für mich. Ja, du hast gerade eben von Vulkanen gesprochen und ich hatte gesprochen, dass mich Island, diese Landschaft, magisch anzieht. Und 2022 ist ja ein neuer Vulkan entstanden und ausgebrochen, Fagradalsfjall. Und als ich da die Bilder gesehen habe, das hat mich magisch angezogen, weil ich zum einen noch nie einen Vulkan live erlebt habe. Und ich fand das einfach spannend aus der Luft. Das war meine Vorstellung, als ich da hingeflogen bin, eine Chance zu bekommen, in den Vulkan reinzuschauen, die Magmakammer oder die Eruptionen zu sehen. Oder so eine Vorstellung davon, fließende Magma aus der Luft zu fotografieren. Und das fand ich sehr spannend und deswegen bin ich 2022 dahin geflogen. Es ist nicht alles so gekommen, wie es war, wie ich erhofft hatte. Aber das spielt keine Rolle, da muss man dann einfach flexibel sein und nehmen, was kommt, weil die Wetterbedingungen waren sehr schwierig. Aber ich habe zweimal die Chance gehabt, mit dem Helikopter über den Vulkan zu fliegen. Und da sind doch sehr, für mich, erstaunliche Fotografien entstanden. Und als zweites habe ich versucht, mit einem Flugzeug über diese Gletscherregion zu fliegen und zum ersten Mal über die Highlands in Island. Das ist eine Region, die außer von Wanderern nicht betretbar ist. Das ist in Zentral-Island eine Region, die kann man erwandern, aber da gibt es keine Straßen und gar nichts. Und ich fand es sehr spannend, das eben aus der Luft zu dokumentieren, weil das eine Landschaft ist, die ist, glaube ich, so auf der Welt, ist die einzigartig und und das sind für mich sehr, sehr kostbare Arbeiten entstanden, die die Natur in einer solchen Absurdität auch ein Stück weit darstellen, also nicht nur die Erhabenheit und die Größe, sondern auch die Absurdität von Formen und Farben, die ich so auf diesem Planeten eigentlich gar nicht erwartet hätte.
Du hast in deinem Eingangsstatement fast schon so einen Hedonismus angesprochen, so eine Selbstverliebtheit einer bestimmten Generation, zu der wir beide zählen. Ich würde das sogar noch ein bisschen ausweiten und sage, diese Selbstverliebtheit trifft auch auf die moderne Kunst zu. Ja, bis ein Stück weit sogar auf die zeitgenössische Kunst, auf ein bestimmtes Konzept, das sich nämlich mit der Kunst und der Kunstwillen beschäftigt. Mhm. Ich bin ein großer Anhänger dieses Konzept, ich gebe es zu, aber ich sehe natürlich, und zwar, ich bin deshalb ein Anhänger, weil ich glaube, die Kunst ist eine Art Schutzraum, die eben erlaubt, Dinge auszuprobieren, die in anderen gesellschaftlichen Räumen fatale Folgen hätten. Also wir reden viel über Krieg in letzter Zeit. Ein Krieg in einem Film ist kein echter Krieg, ist ein gespielter Krieg. Oder ein Krieg auf einer Theaterbühne ist ein Als-Ob-Krieg. Also die Kunst ist natürlich, gibt uns auch eine Chance, in der wir, oder ist ein Raum, in dem wir auch dysfunktional agieren können. Deshalb mag ich die moderne Kunst, deshalb mag ich die zeitgenössische Kunst. Man erkennt aber auch so eine gewisse Selbstverliebtheit in diesem Konzept der Kunst um der Kunst willen. Und man sieht vor allen Dingen, das ist Clement Greenberg, hätte das gesagt, der Kunsttheoretiker, dass diese Art von autonomer Kunst natürlich immer an der goldenen Nabelschnur hängt. Und die goldene Nabelschnur ist nach wie vor das Kapital. Ja, ist nach wie vor das Kapital. Das sind die großen Kunstmessen. Das heißt, wir haben es mit einer Kunstkonzeption zu tun, die tatsächlich für dieses 1%, die eben den Großteil des Reichtums besitzen, geschaffen ist. Ja, die bauen sich Museen. Wir sehen, dass sich immer mehr große Unternehmen Privatmuseen bauen. Wir sehen, dass die Kunstmesse Art Basel wieder florierte, auch nach Corona. Also Menschen gar nicht wissen, wohin mit ihrem vielen Geld. Also insofern ist die zeitgenössische Kunst oder das, was wir unter moderner Kunst verstehen, natürlich aufs Engste in dieses Konzept des Hedonismus, der Korruption, möchte ich ja, oder der Korrumpierbarkeit letztendlich ja auch verbunden. Und die Frage ist, wie kommt man so ein bisschen raus? Mein Künstlerfreund Jonathan Meser, dem man immer zuschreibt, der ist derjenige, der sagt, Kunst ist gleich Kunst, alles andere ist alles andere oder Kunst ist ungleich nicht Kunst oder sowas. Selbst der sagt ja so interessante Sätze, dass er sagt, sowas wie Busfahren oder wie Brötchen backen ist selbstverständlich Kunst für ihn. Also ganz in dem Sinne vielleicht, wie es auch Josef Beuys ansatzweise gesehen hat, wenn es eben ideologiefrei passiert. Ja, also die Kunst ist natürlich schon auch eine menschliche Handlung, eine Tätigkeit. Jetzt sehen wir ja immer mehr, dass dieses Konzept von moderner Kunst sich überlebt hat. Ja, es gibt verschiedene Gründe, auf die ich jetzt nicht einwählen. Die Frage ist, was an dieser Stelle rückt. An dieser Stelle rückt natürlich so eine Art von aktivistischer Kunst, sozial engagierter Kunst, socially oriented, wie das in Großbritannien heißt, Kontextkunst, wie es Peter Weibel mal genannt wird. Würdest du dich dem zuordnen? Würdest du sagen, ich bin auch so jemand, der an seiner Schnittstelle ist? Ich verlasse dieses Kunst um der Kunst willen Konzept. Ich setze Kunst ein an der Schnittstelle zu anderen gesellschaftlichen Institutionen? Oder wie würdest du dich verorten?
Naja, zunächst mal war es viel banaler. Eigentlich ist es auch eine Selbstreflexion und eine Sinnsuche letzten Endes, die dahinter steckt. Das waren vielleicht ganz am Anfang Dinge, die ganz bei mir belassen worden sind, die ich ganz bei mir belassen kann. Das hat dann natürlich eine Eigendynamik erhalten. Also je mehr ich festgestellt habe, dass meine Wahrnehmung vielleicht auch für andere interessant sein kann, dass ich über meine Bilder neue Zusammenhänge generieren kann, habe ich mir vielleicht auch was erarbeitet, dass ich meine Wahrnehmung auch nach außen publiziere und mir das zutraue. Insofern hat es ursprünglich eine andere Motivation, aber wie gesagt, die gesellschaftliche Dynamik aus unterschiedlichen Blickwinkeln ist einfach so, dass ich gar nicht mehr anders kann, als politisch zu agieren, weil ich so viele Missstände wahrnehme, so viele Dinge, wo ich sage, was passiert hier? Dass ich sage, ich muss das mit als Bürger meine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und das irgendwie mit meinen Mitteln transparent machen.
Aber das ist das, was ich eingangs gemeint habe mit diesem Papier ist geduldig. Es gibt ein weiteres Buch von Harald Welzer und Bernd Sommer, jetzt schon fast 10 Jahre alt, das heißt Transformationsdesign. Es hat nichts mit Design zu tun, aber die beiden Autoren machen genau das, was du sagst. Es gibt eine Studie von Jung von Matt, die sagt, was hat denn ein Jugendlicher in seinem Zimmer zur Wende zum 20. Jahrhundert? Das war sehr, sehr wenig. Und was hat ein vergleichbarer Jugendlicher
Gut, Michael Söder hat einen Franz Josef Strauß Poster gehabt zum Beispiel.
Ja, aber was hat er an Geräten vielleicht gehabt in seinem Zimmer? Und das ist natürlich ein Vielfaches. Das ist eben diese Skalierung, auf die du eingangs eingegangen bist. Das Buch endet so ein bisschen mit, wir brauchen eine Transformation, eine Forderung, manifestartig fast schon. Die kann jetzt entweder bei Design passieren oder sie kann bei Desaster passieren. Die Transformation passiert auf jeden Fall. Ja, absolut momentan würde ich sagen, passiert sie eher bei Desaster, indem wir Dinge geschehen lassen. Aber dann habe ich ein Interview mit Harald Welzer gedacht und habe gedacht, guck mal, dann hat er nämlich gesagt, er ist froh, dass er nur Bücher schreiben muss, weil Politik machen, das wäre irgendwie nichts für ihn oder so. Also wenn alle nur Bücher schreiben, wenn alle nur Manifeste verfassen, sozusagen kritisieren von dem Balkon aus, was dort unten irgendwie passiert, dann wird die Veränderung nicht eintreten. Die Frage ist natürlich schon, wie tritt sie denn ein oder wie findet diese Veränderung auf der Ebene der Produktion statt. Du hast mir gerade eben erzählt, dass ihr gestern essen wart und plötzlich ein riesiges Auto vorgefahren ist. Es ist natürlich einfach zu sagen, ja, da ist ein riesiges Auto wieder mal, sowas braucht es nicht oder so. Ich meine, wir fahren alle auch unsere Autos, wir haben mehrere davon. Also die Frage ist, ne, wie man damit umgeht. Also wo setzt wirklich die Veränderung ein?
Das ist eine gute Frage. Bei jedem Einzelnen natürlich.
Ja, aber wir machen, die Kunst macht und erwartet, dass die anderen darauf reagieren und dann was tun. Ja, was tun wir selber? Was tut die Institution Kunst? Ich meine, das macht es gar nicht an deiner Person fest. Ich frage einfach, was macht die Institution Kunst? Wo ist überhaupt so eine Möglichkeit? Braucht es das überhaupt oder ist das, sind wir eine bestimmte Form der Bilderproduktion, die sich auch erledigt hat?
Abgekoppelt hat von, ja.
Weil ich sage jetzt mal, über einen Gletscher fliegen und Bilder machen kann eigentlich jeder, der sich einen Helikopter mieten kann. Ist nur die Frage, was für eine Art von Bilder macht das?
Ich gebe
Argument ein bisschen hinkt, aber das haben wir ja, genau das Problem haben wir ja auch im Umgang mit technischen Medien, dass eigentlich jeder mittlerweile, wir brauchen keine Medienkunst, alle machen Medienkunst, alle haben ihre Smartphones, alle haben ihre Tablets, jeder kann das heute tun, KI kann das tun oder so. Also die Frage ist, was ist die Rolle, die Institution Kunst überhaupt noch spielt in so einem Feld, was überhaupt noch spielen kann? Außer vielleicht eine bestimmte, ja, ich sage mal, eine führende, herrschende Klasse eben zu belustigen, das, was sie immer schon gemacht hat. Einen neuen Adel, einen neuen Feudalismus vielleicht auch zu befeuern durch ihre Erzeugnisse.
Habe ich keine Antwort drauf.
Aber das ist die entscheidende Frage an die Institution. Also zum Beispiel meine Frage ist immer, muss Kunst nachhaltiger werden? Wäre das ein Signal? Also sind wir nicht alle, die Kunst machen, ich selber habe auch Malerei studiert, sind wir nicht alle Produzenten von Sondermüll? Ja, wir verarbeiten Cadmium, wir verarbeiten alle möglichen Industriefarben, die uns von Firmen wie BASF und Bayer und zur Verfügung gestellt werden.
Keine Frage,
wir denken immer, wir dürfen das. Wir füllen Räume mit diesen Exponaten. Am Ende wissen wir nicht, wohin damit, wenn nicht irgendein Nachlass sie vielleicht irgendwann aufnimmt. Wir verwenden industrielle Produkte. Also es gibt da so einen Trend in der Kunst mittlerweile, dass man sagt, der oder die Künstlerin ist nicht anwesend bei der Eröffnung, weil ich da gar nicht mehr hinfliegen will. Ich fliege einfach nicht mehr als Künstlerin oder als Künstler. Also
ist
dir das bewusst? Du bist jetzt auch jemand, der
bewusst
natürlich selber sagt, ich fliege, ich reise, über und so.
Definitiv. Ne? Also sonst wäre meine Arbeit auch ein Stück weit unglaubwürdig. Mhm. Also ich habe mein Leben natürlich schon dem angepasst. Nach Island mit der Fähre zu kommen, wäre irrsinnig weit, aber ich verzichte auf ganz viel. Ich habe dadurch, dass ich bis 2018 mit meinem Bruder zusammen ein sehr, sehr großes 80 Kilowatt Peak Solaranlage über fast 20 Jahre betrieben habe, habe ich eine gute Energiebilanz, einen guten CO2-Footprint. Insofern, das sind schon Gedanken, die ich mir mache. Ich fliege dorthin, wo es einfach nicht anders geht, in dem Fall. Und mir war auch bewusst, dass das mit dem Helikopter ein zweischneidiges Schwert ist. Aber das ist ja nichts, was ich regelmäßig tue. Ich mache auch Aufnahmen aus dem Fahrrad. Das ist jetzt vielleicht eine Darstellung, die das anders darstellt, als es wirklich ist. Ich mache Aufnahmen aus dem Fahrrad. Ich mache Aufnahmen aus dem fahrenden Auto. Ich laufe in den Wald. Also ich habe ganz unterschiedliche Positionen, aus denen ich Fotografien aufnehme. Und natürlich ist das was, wo ich achtsam damit bin, auch selber nicht einen guten Footprint zu haben, CO2-Footprint, weil ich kann ja nicht mit Bildern auf was aufmerksam machen, was ich aber selber nicht halten kann. Also das Thema Glaubwürdigkeit spielt für mich eine große Rolle. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, wieso ich mich dem Thema NFTs noch nicht angenommen habe, der ja in der Pandemie ein regelrechter Hype war. Und da habe ich einfach gedacht, nee, das kann ich noch nicht machen, solange es keine kryptobasierten Weg gibt, diese NFTs zu erzeugen, der nicht CO2-neutral funktioniert. Also ich mache mir da durchaus Gedanken drüber, ja.
Es war auch nicht als Vorwurf formuliert, sondern es war als eine Frage an einen,
das zu erklären,
an eine Berufsgruppe sozusagen, wie geht ihr eigentlich selber, wie geht ihr eigentlich selber mit solchen, mit solchen Themen um letztendlich. Ja. Julian, jetzt haben wir uns aber wirklich in so eine Art Krisenmodus reingesteigert und müssen mal gucken, wie wir da wieder rauskommen. Vor allen Dingen, je länger ich drüber nachdenke, vielleicht haben wir auch sowas wie eine veritable Kunstkrise. Ja, also eine Krise dessen, was man als die Institution Kunst bezeichnet. Es gibt viele Versuche eines Auswegs. Einen sehr interessanten Ausweg ist der gerade vom ZGM begangen wurde, auch von Bas und Brock, die nämlich gesagt haben, wir brauchen sowas wie eine neue Renaissance. Wir brauchen angesichts von KI und vielen, vielen anderen Veränderungen, auch technologischen Veränderungen, die die Gesellschaft verändern werden, brauchen wir so eine neue Allianz von Kunst und Wissenschaft, die es eben in der Renaissance gegeben hat. Und sowas schwebte Peter Weibel vor, als er die Renaissance 3.0 als Ausstellung eingerichtet hat und zeigen wollte, was eigentlich die Renaissance schon geschafft hat. Wäre das eine Lösung? Wäre das eine Möglichkeit? Würdest du enger mit der Wissenschaft zusammenarbeiten wollen? Oder es gab ja Ansätze in deiner Arbeit schon. Ich denke ans KIT zum Beispiel.
Ja, da gibt es Ansätze, genau. Auf jeden Fall, weil ich glaube, ohne Wissenschaft werden wir den Konflikten, den Problemen, die der Menschheit aktuell ins Haus stehen, nicht Herr werden letzten Endes. Und das ist ja auch so ein großes Thema, was mir große Sorge bereitet. Ich habe eine neue Arbeit in Planung. Das ist eine große flache Erde, weil es geht ja drum, über soziale Medien, wie viele Anhänger oder wie viele Menschen wissenschaftsfremd sind oder wie viele Anhänger, Personen mittlerweile an Dinge glauben, die einfach vollkommen absurd sind. Ja, das ist noch die harmlose Variante. Aus aktuellem Anlass mit dem Konflikt in Palästina, Holocaust-Leugnung ist ein großes Thema. Und da frage ich mich, wie kann das passieren? Wie kann sowas in Deutschland entstehen mit den Bildern, die es gab? Das ist alles dokumentiert. Wie kann es Menschen geben, die sagen, das ist nie passiert? Und wie kann es Menschen geben, die sagen, die Erde ist flach? Wie kann so etwas passieren? Insofern ist das Thema Wissenschaft auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und vor allem auch mit dem Klimawandel. Es gibt zwar nicht mehr viele, die leugnen können, dass sich das Klima verändert, aber was sie leugnen, ist die Ursache dafür. Und die Ursache ist, und da gibt's keine zwei Meinungen, es ist eindeutig dokumentiert, wissenschaftlich belegt, dass der Ursache der Mensch ist. Und nicht ein natürlicher Klimawandel, wie es die immer schon gegeben hat. Insofern ist das Thema Wissenschaft durchaus und die Zusammenarbeit von Kunst und Kultur mit Wissenschaft durchaus ein richtiger Ansatz.
Ja. Sogar Bas und Brock macht das sogar so, dass er sagt, also Kunst und Wissenschaft sind zwei Bereiche menschliche Aktivität, die sogar aus der Kultur ausgelagert sind. Also Kultur wäre das, ich will nicht sagen, Kultur ist die flache Erde, aber Kultur ist natürlich so ein gewisser Vorgang an menschlichen Handlungen, den man eher dem Alltag zuschreibt. Hingegen Kunst und Forschung vielleicht erlauben, eine gewisse Distanz einzunehmen, Perspektivwechsel einzunehmen und im Dialog an der Schnittstelle vielleicht zu Lösungsmöglichkeiten zu kommen. Vielleicht ist das ein Blick in die Zukunft.
Aber vielleicht ist trotzdem noch die Frage, wie erreichen wir die Menschen dafür? Wie erreichen wir Menschen, die an eine flache Erde glauben, die sagen, den Holocaust hat es nie gegeben, die sagen, Corona hat es nie gegeben und so weiter. Wie können wir die Menschen überhaupt erreichen?
Da habe ich jetzt mal keine Antwort drauf.
Gut, dann ist das unser Schlusswort, Robert. Danke sehr.
Ich danke dir.